Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Podcast der Welt und ein Geheimnis unseres Erfolges, sage ich immer, ist ja, dass wir wunderbare, große, viele Auswahl an Gästen zu Gast haben. Heute habe ich mir wieder jemanden ausgesucht, der noch nicht dabei war. Ich freue mich sehr darauf, auf dieses Gespräch. Guten Morgen, Peter Bartke. Guten Morgen.
Morgen.
Du bist Peter von der PC Games. Was gibt's denn sonst noch über dich zu erfahren? Stell dich doch am besten selber kurz vor.
Ja, wie gesagt, ich bin von der PC Games, also der Zeitung, die ja jetzt fast 25 Jahre in Deutschland über PC-Spiele berichtet. Und ja, ich mache auch schon eine ganze Weile den PC Games Podcast mit viel Eifer. Teste natürlich auch jede Menge Spiele, jetzt schon seit 8 Jahren, glaube ich, bei PC Games. Mhm. Und freue mich sehr, hier dabei zu sein.
8 Jahre schon, nicht schlecht. Ja. Da gibt's doch bestimmt zum 10-jährigen Jubiläum gibt's irgendwie einen goldenen Kugelschreiber oder so, oder?
Ja, vielleicht einen goldenen Terminkalender oder so. Aber was nicht ganz so teuer ist wahrscheinlich. Mal schauen. Vielleicht gibt's auch so einen warmen Händedruck.
Was hast du vorher gemacht, vor PC Games?
Eigentlich gar nichts. Also ich hatte mein Abitur gemacht, dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und dann habe ich gesagt, hier, was könnte ich jetzt machen? Ah, ich mache ein Praktikum bei PC Games. Das hat geklappt. Dann habe ich noch ein bisschen als freier Autor auch für PC Games gearbeitet, dann Volontariat und jetzt Redakteur. Habe tatsächlich nicht studiert. Also für alle da draußen, die ja den Wunsch haben, Redakteur zu werden, es geht tatsächlich auch ohne Studium. Wie es dann in 20 Jahren aussieht bei mir, wenn ich dann kein Studium habe, das wird man sehen, ja, aber bisher ist alles okay.
Ja. Und bist du eher so der Vertreter der Print ist geil, das muss noch bleiben, oder du bist Print. Jetzt ja bei dem Printmagazin, aber das ist ja schon immer schwieriger geworden
mit dem. Auf jeden Fall, Print ist auf jeden Fall geil, also in dem Sinne, dass du mit Print andere Sachen machen kannst, die du online gar nicht machen kannst. Gerade wenn du natürlich so ein gedrucktes Heft hast, dann kannst du mit Layout machen, dann kannst du Screenshots aufziehen und hier was zeigen und so, das finde ich immer ganz sehr sehr spannend. Aber klar, wenn du aktuell sein willst, da ist Print jetzt inzwischen, ja, das bringt nichts mehr. Also du musst coolen Content haben, du musst tolle Reports haben und sowas. Und da müssen wir uns selbst auch weiterentwickeln noch. Sind wir bei weitem noch nicht da, wo ich es jetzt auch gerne wäre. Und ich glaube aber schon, dass Print auf jeden Fall eine Zukunft hat, neben der Online-Berichterstattung.
Halt eine andere Rolle als Online-Berichterstattung.
Ja, das genau. Auf jeden Fall.
Gut, das heißt, ihr seid aber alle Print und Online dann gleichzeitig tätig.
Also das ist
da habe ich dich nämlich auch gefunden. Ich habe nämlich jemanden gesucht, der über dieses Spiel mit mir reden möchte, über das wir heute berichten. Shadow Warrior 2 oder Shadow Warrior 2, der Nachfolger eines schon etwas älteren Spiels und eigentlich auch eine Fortsetzung, mit der keiner mehr so richtig gerechnet hätte, die aber dann ziemlich eingeschlagen hat, ehrlich gesagt.
Ja, auf Steam in den Charts hat sich jetzt schon ein paar hunderttausend Mal verkauft und hatte auch teilweise sehr, sehr hohe Wertungen, was mich ein bisschen überrascht hat, aber die Leute fanden es gut.
Ja. Magst du ein bisschen was erzählen zu Shadow Warrior? Was ist das für eine Art von Spiel und was war der Vorgänger überhaupt?
Also es ist ein Ego-Shooter und es ist sehr klassisch angelegt. Also es ist nicht, wenn man jetzt denkt an Ego-Shooter, denkt man natürlich an die Militär-Shooter ab Call of Duty, Modern Warfare. Aber es ist eigentlich wieder auf dieser Retro-Welle, die wir jetzt auch gesehen haben mit Doom in diesem Jahr, wo ja ganz populär das zurückging zu den Anfängen. Und Shadow Warrior, da gab es schon einen Teil, der ist auch leer. Können wir jetzt ja drüber reden, der ist ja nicht mehr indiziert.
Ja, das ist ja letzte Woche,
also gab es vor 20 Jahren, glaube ich, gab es das Ur-Shadow Warrior.
Von 3D dann, Realms noch, gell?
Genau.
Und, Realms?
Realms. 3D Realms, ja. Ich habe persönlich nie gespielt, aber der war schon in der Zeit von Doom und so weiter und so fort, war das eine tolle Sache anscheinend für die Leute. Dann gab es 2013, wenn ich mich ganz täusche, das den Reboot. Redux, ja. Und das kam jetzt von Flying Wild Hogs oder Hog. Das ist ein polnisches Studio und die haben eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Die haben sind weg von diesem linearen Korridor-Shooter so ein bisschen und von diesem langsamen oder mit Deckung suchen und so weiter und so, sondern mit so einem schnelles Gameplay hin zum Gegner metzeln, mit dem Katana am besten noch, ja, weil das war die große Sache bei Shadow Warrior, dass man ein Katana hat, nicht nur Schusswaffen. Und ja, das Szenario und so weiter ist nicht so wichtig, also gerade die Story, es geht darum, man spielt diesen Lo Wang, das ist ja so ein Sprücheklopfer, der
es ist eigentlich genau die Mischung zwischen Doom und Duke Nukem, oder?
Ja, so schon.
Also Duke Monster, ran an die Monster, viel Action, viel Splatter, also sehr viel Splatter auch, jetzt wenn wir über Shadow Warrior 2 reden,
ja.
Und aber ein Charakter, der sehr ähnlich dem Duke Nukem ist, aber mit asiatischem angehauchten Klischees.
Ja,
also Shadow Warrior mit Katana und mit überall hast du so, was weiß ich, so Yakuza-Gegner oder eben auch Auftraggeber, die dir irgendwelche Missionen geben und so weiter. Also sehr asiatisch angehaucht und aber schon so diese Ecke asiatischer Kampffilm gepaart mit Doom. Also wenn man sich das so vorstellt, ist man schon zu 120% richtig. Mhm.
Ja, vielleicht
und dieser Lo Wang
wird's auch gut finden.
Genau, ja. Und dieser Lo Wang, der Charakter ist der gleiche geblieben, also auch in Shadow Warrior 2, das geht direkt damit los. Wenn man aber den ersten nicht gespielt hat, hat man auch keine Storylücken oder so. Also es schließt schon daran an und die Charaktere sind auch die gleichen und hat eine kleine Verbindung, aber die Story ist bei Shadow Warrior wirklich so marginal.
Ja, das
sie ist zwar vorhanden, aber die ist völlig banale. Mhm. Sie gibt eigentlich immer nur so eine Entschuldigung dafür, in neue Setpieces zu kommen, habe ich so
gesagt. Ja. Wobei, beim ersten hat es mich ein bisschen fasziniert oder war ich perplex, dass sie die Story so extrem ernst behandelt haben im Spielverlauf, weil da ging es da ja um Götter und die haben dann noch Fäden miteinander und das wurde alles so, als ob mich das jetzt mitreißen soll. Ja? Oh mein Gott, ja, der hat den verraten und jetzt kommt der und der. Und ich war immer so, ja, okay, weiter, ich will jetzt weiter metzeln. Und so ist im zweiten Teil eigentlich auch wieder.
Ja, aber der zweite nimmt sich auch nicht ernst. Das ist das Schöne daran.
Das macht total Spaß.
Also mal als kleines Beispiel, man kann bei dem Spiel nicht spoilern. Also man kommt dann irgendwo zu so einer Dämonenfürstin oder so, die einem dann, es gibt so Missionshubs. Also zwischen den Leveln, die relativ großflächig und wie du schon gesagt hast, nicht linear angelegt sind. Also man hat so große Areale, in denen man sich relativ frei bewegen kann. Was sehr, sehr schön ist, da können wir gleich noch mal ein bisschen aufs Gameplay drauf dann eingehen, hat man so Missionshubs. Am Anfang ist man in so einem kleinen Dorf und da gibt's dann einen Händler und da gibt's dann eben die Auftraggeber und man geht zu denen hin und es gibt sowohl eben Missionsauftraggeber, die dir die nächste Hauptmission geben, die Story in Anführungszeichen vorantreibt. Und es gibt aber auch ganz viele Nebenmissionen. Und als kleines Beispiel, wie unernst sich dieses Spiel nimmt, du bist dann irgendwann in einem Hub, so ein Dämonen, Areal, ich weiß nicht, wie es anders ist, so Vorhof der Hölle oder sowas.
Ja.
Und da läufst du dann rum und kannst dann eben auch Waffen kaufen und so weiter und redest mit dieser Dämonenfürstin, die dir die Hauptmission gibt. Und daneben ist so ein Dämon-Sklave und der gibt dir ganz viele absolut skurrile Missionen. Zum Beispiel meine Lieblingsnebenmission ist, dass er sagt, die Teevorräte sind zu Ende gegangen und seine Chefin sei völlig unerträglich und würde ihn halt immer auspeitschen und so weiter, wenn sie keinen Tee habe. Ja. Und dann musst du halt wirklich für ihn losgehen in ein Areal, wo du dann schon warst und dort als Nebenmission Teevorräte suchen. Und so auf diesem Level bewegt sich dieses Spiel. Und das ist noch einer der jugendfreien Gags. Also alles andere ist auch sehr sehr selbstironisch und immer auch mit irgendwelchen Dick-Jokes und sehr kindisch auch, also sehr, sehr pubertär, aber schon lustig irgendwie.
Ja, es ist ganz nett, dass sie wissen, dass es pubertär ist. Ja. Es ist nicht so so auf cool gemacht oder so, ich habe einen Witz über einen Penis gemacht oder so, sondern es ist einfach total blödsinnig und der Charakter selbst sagt auch die dann immer so, das als ob das jetzt schon er weiß, dass es schon ganz dumme Nummer war eigentlich.
Ja, vor allem die Nebencharaktere schimpfen dann auch. Also man hat so eine Dämonentochter im Kopf. Also egal, müssen wir jetzt nicht groß erklären.
Ja,
von der Story her passiert, dass du eine Dämonentochter im Kopf hast. Ihre Seele ist quasi transferiert, wie auf so einem USB-Stick in deinem Kopf zwischengespeichert. Und einer der Missionen ist eben, sie wieder in ihren Körper zurückzubringen. Bla bla bla. Auf jeden Fall hat man dadurch, wie auch bei Shadow Warrior 1, immer so einen Anspielpartner für die Dialoge. oder beziehungsweise für die Monologe. Also das heißt, wenn der Charakter redet mit anderen oder eben Selbstgespräche führt und Dickjokes macht, dann hast du immer auch so quasi diese Vernunftstimme von dieser Tochter im Kopf, die dann sagt, so ja, das war jetzt aber uncool oder das war aber scheiße oder mein Gott, gehst du mir auf die Nerven. Und diese Chemie zwischen den beiden ist eigentlich sehr geil, finde ich. Weil sie immer die ganze Zeit irgendwie in seinem Kopf sozusagen streiten. Am Anfang kommt Lo Wang überhaupt nicht damit klar, dass sie da drin ist in seinem Kopf. Und auch es sorgt dann für witzige Situationen, wenn man dann zum Beispiel mit ihrem, was heißt, Vater oder Onkel oder irgendwas redet. Und der dann quasi mit ihr reden will und oder sie dann irgendwie schimpft und Lo Wang übersetzt was ganz anderes und sagt, ja, es geht ihr gut oder so.
Ja, das ist eine schöne Idee, aber hat mich jetzt tatsächlich nicht so begeistert, vor allem weil gegen Ende wurde es dann so gemacht, als ob sie jetzt, ja, sie wurden jetzt zusammengeschweißt durch ihre gemeinsame Erlebnisse.
Das nimmt man ihr nicht ab.
Nee. Ja, das fand ich, das hat das nicht so, haben sie sich nicht verdient so. Mhm. Aber gut, also Story, Dialoge, meine Güte.
Es geht ja, es sorgt für ein paar Lacher zwischendurch, ja. Und aber ich möchte noch mal kurz zu diesem Dick-Jokes und also so Peniswitze und so zurückkommen. Ja. Manchmal sind die ja sehr lustig, so finde ich, weil sie halt so pubertär, so flach, so absolute Flachwitze sind. Ja, wenn er dann halt irgendwie wirklich so den ganz offensichtlichsten Peniswitz macht. Es wird manchmal ein bisschen dadurch gerettet durch eben die Vernunftstimme im Kopf und manchmal ist es aber auch so, dass man schon merkt, dass Lo Wang eigentlich auch sowas wie ein Wertesystem hat. Weißt du, wie ich meine? Also wenn dann irgendwelche Gegner sind, die offenkundig sexistisch oder so sind, dann findet er die auch verurteilungswürdig und straft die dann auch entsprechend ab. Also das ist irgendwie ein ganz komischer Charakter so. Das finde ich dann einerseits wieder gut. Und dann gibt's aber auch wieder irgendwie ganz blöde, die Dämonenfürstin zum Beispiel macht ganz, ganz schlechte Witze über Transmenschen, wo ich dann auch denke, so, ey, also irgendwie haben sich die Entwickler da auch nicht so richtig festgelegt, ob sie jetzt pubertär sein wollen, ironisch verdreht oder ob sie wirklich auch über Sexismus und so sich dann irgendwie aufregen. Also der Charakter ist da auch völlig uneins irgendwie. Das fand ich sehr seltsam.
Ja, also entweder haben da mehrere Autoren geschrieben oder der Autor ist irgendwie schizophren. Also weil gerade ich, was du auch meintest mit diesem, es gibt da so eine Situation, die will ich jetzt auch nicht spoilern, aber da gibt's einen Charakter, der halt etwas sehr Verabscheuungswürdiges getan hat und der Lo Wang sagt dann richtig so, ey, das geht nicht, ja, und das finde ich auch nicht gut. Und dann aber wieder diese Sache mit dem, was du schon gesagt hast, mit den Transsexuellen und so. Also der Humor ist, ja, teilweise mir auch ein bisschen zu blöde und zu speziell. Also man muss es mögen und ich weiß auch nicht, wie die Leute jetzt auch drauf reagieren, die jetzt halt, die das Ziel solcher Witze sind, wie die das spielen, ob die dann sagen, ja, ist vollkommen okay, ich kann da auch drüber lachen oder da doch eher empört sind. Also ich könnte es verstehen, wenn man da eher sagt,
nee. Ich meine, nicht er macht den Witz, sondern die Dämonin. Nee, also damit können sie sich so ein bisschen rausreden, weil sie ist ja dann auch ein böser Charakter und so. Gut, aber
trotzdem hat das ja einer geschrieben, der Entwickler hat das ja geschrieben, eben, ja. Genau. Also von daher kann man das schon kritisieren dann.
Ja, absolut. Genau, aber das ist jetzt wirklich die Story ist dann wirklich sehr nebensächlich. Man kann ab und zu mal über die Witze lachen. Manchmal regt man sich auf oder verdreht die Augen. Aber was dann ja zählt, ist auf dem Platz. Und da kann Shadow Warrior wirklich punkten. Also Gameplay-technisch, hast du ja schon gesagt, ist es ein sehr oldschooliger Shooter. Und das fand ich auf seine Art dann wieder total erfrischend. Also so richtig einfach nur Gemetzel, Geballer, kein Deckung, kein Firlefanz irgendwie. Das ist einfach nur unglaublich viele Waffen, fast schon zu viel irgendwie mit Upgrades und Krimskrams, aber es macht einfach unglaublich Spaß, mit diesem Lo Wang durch die Gegend zu ziehen und zu metzeln, fand ich. Ja. Also es war so simpel befriedigend, das hat mich völlig überrascht.
Sie haben so dieses Kern-Gameplay, glaube ich, sehr gut getroffen, gerade was die Bewegung angeht. Das ist ja auch für mich, finde ich, ist immer so dumm, wenn ein Ego-Shooter oder ein Spiel mich so beschränkt, wie ich mich bewegen darf. Und was ich ja schon gesagt habe mit Call of Duty, Modern Warfare und so, was das ja jetzt jahrelang bestimmt hat, waren immer diese, du kannst nicht über den Zaun da klettern, das geht jetzt nicht und geh sofort bitte wieder zurück ins Einsatzgebiet, weil du hast dich 2 Zentimeter zu weit nach rechts bewegt. Und hier ist es einfach so, du springst die ganze Zeit, du rennst, ohne dass du mal außer Atem kommst, ja, du kannst Doppelsprung machen und das alles in einem Affenzahn. Dadurch wirkt es halt sehr dynamisch und sehr ja, einfach rasant, du bist halt immer drin, du kannst überall hin, du siehst irgendwo, da sind noch Gegner, da kann ich sofort hin, ich weiß sofort, wie es geht, ich suche mir auch meinen Weg, und du musst nicht so das Spiel austricksen jetzt, wie bei, bei anderen, wo du dann, ja, nein, das geht jetzt nicht, und Shadow Warrior 2 sagt einfach, das geht, du findest es schon raus, mach das so.
Ja, wir haben gleich dazu gesagt, es ist, wir haben die PC-Version gespielt, bist ja auch PC Games eben.
Ja.
Es kommt noch für Konsolen, also es wird für PS4 und Xbox One erscheinen, aber glaube erst Anfang des Jahres oder so. Also es gibt momentan nur die PC-Version und es sieht verdammt gut aus, muss man auch mal sagen. Also es läuft flüssig, es sieht sehr geil aus, finde ich. Es hat geile Splatter-Effekte. Ist jetzt nicht das absolute High-End, also es hat keinen Battlefield One-Charakter so von der Grafik, aber es sieht schon sehr, sehr hübsch aus.
Es ist halt wieder ihre eigene Engine, wenn ich mich ganz täusche. Und die haben ja schon mehrere Spiele gemacht, wie Hard Reset und so. Und was sie halt sehr gut können, ist Effekte und dieses, ja, jede Menge Gegner und die dann zerplatzen und so weiter und so fort. Was aber, fand ich, ziemlich mies war, waren eigentlich tatsächlich die menschlichen Charaktere. Also gerade wenn du so diese ruhigen Momente das und dann guckst du diesen Leuten da ins Gesicht und die sehen halt einfach nur widerlich aus.
Ja, also so richtig so Puppengesichter halt einfach. Ja, also ganz schlechte Bewegungen auch. Oder wenn diese Dämonentochter, die aus deinem Kopf herausredet, man sieht die manchmal wie so einen virtuellen Charakter, wie sie dann da auf dem Bett liegt und mit dir redet, weil es einfacher ist, dann das zu visualisieren. Manchmal sieht man sie nur so als so Hologramm quasi. Und die räkelt sich dann einmal so. Die hat so ein Full-Body-Leggings an, wenn man es mal so beschreiben will, als Holo-Charakter. Und man sieht halt richtig so diese, wie bei so einer Playmobil-Figur, weißt du, wie ich meine, wie der Oberschenkel an diesem Rumpf angebracht ist.
Ja,
und da ist dann so eine Kante dazwischen. Und wenn sie dann ihr Bein streckt, dann dreht sich das wie bei so einer Playmobil-Figur. Also so ein Krampf habe ich schon lange nicht mehr gesehen, was diese Gesichter und Charaktere und die Körper angeht. Aber das steht im kompletten Widerspruch zu, wie die Monster-Designs sind. Die sind ja so geil detailliert und du kannst die auch in der Mitte durchsägen, du kannst denen auch mal den Arm abhacken und hast dann auch wirklich, du siehst dann halt auch, wie die nur noch mit einem Arm rumrennen und da irgendwie das Blut rausspritzt. Also sie haben halt wirklich die komplette Energie auf die Monster und auf das Design der Monster gelegt und die Charaktere dabei irgendwie völlig vergessen.
Ja gut, also ich glaube, die Entwickler wussten selbst, dass sie es doch jetzt keinen von den Hocker reißt und nicht umsonst kannst du jede Sequenz einfach mit dem Tastendruck abbrechen und sagen, komm jetzt wieder schnell zum Spiel. Also das ist, glaube ich, Absicht.
Aber die Bewegungsfreiheit, die ist wirklich großartig. Also man hat sehr große Areale, sind dann gar nicht so viel verschiedene, aber die sind auch sehr abwechslungsreich. Also du läufst dann irgendwie durch so ein asiatisches Dorf mit so verschiedenen kleinen Hütchen, findest dann irgendwie Glückskekse zwischendurch und überall Waffenkisten und so weiter. Oder du bist dann in so einer Waldregion und die Areale sind so groß angelegt und auch so ein Höllenlevel gibt's irgendwie auch. Und die sind so groß angelegt, dass du halt auch nicht einen Weg nur dahin hast. Also du siehst dann immer auf der Karte, was deine Hauptmission ist, gelange zu Punkt so und so. Oder manchmal muss man auch mal einen Schlüssel finden, um irgendein Tor zu öffnen. Also so ganz so Kleinigkeiten. Es gibt keine Rätsel oder sowas. Aber wie du dahin kommst, ist relativ freigestellt. Das heißt, wenn du siehst, da hinten ist so eine Monsterherde, dann kannst du dir überlegen, frontal drauf zuzurennen, was meistens auch gut funktioniert. Du kannst aber auch irgendwie so von der Seite irgendwie ankommen und da erstmal aus dem Wald heraus dann irgendwie angreifen. Dann müssen wir auch über diese Waffenvielfalt reden. Du kannst halt auch damit wahnsinnig viel spielen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich habe hier einen Raketenwerfer gefunden und mit dem kannst du ganz normal Raketen schießen. So, du kannst aber auch sagen, ich habe hier ein Upgrade und baue mir das um als stationäre Waffe. Das heißt, du hast ein Extra, damit du auf Knopfdruck nicht eine Rakete schießt, sondern dass das wie als so eine auf so einen Mount, wie sagt man denn da auf Deutsch, auf so einen Geschützturm sich verwandelt.
Ja, sagen,
genau, das heißt, du wirfst deine Waffe quasi nach vorne, dann baut sich so ein kleiner Geschützturm auf und dann schießt der automatisch Raketen, solange er halt Munition hat. Das heißt, du baust den links auf, dann fängt er an zu ballern, dann rennst du einmal im Kreis rechts herum und greifst die Gegner von der gleichen, diese gleiche Gegnerherde dann von hinten an, machst mit dem Double Jump schießt du von oben mit der Pumpgun und wenn du runter bist, wechselst du auf die Kettensäge und zersägst die Reste der Feinde, die da noch rumstehen. Und sowas halt im Minutentakt.
Ja, das ist auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, auf jeden Fall, da mit den Waffen so ein bisschen rumzuexperimentieren und dass man auch einfach, ich glaube, 8 Waffen gleichzeitig tragen kann, ne? nicht nur irgendwie so zwei und eine
von 70, die man insgesamt finden kann.
Ja, es gibt eine Menge und die kann man ja nochmal upgraden. Also das ist, glaube ich, die größte Neuerung im Vergleich zum ersten Shadow Warrior. Einfach dieses, es ist fast schon eigentlich, es ist ein Hack'n'Slay jetzt geworden, es ist ein Diablo geworden.
Absolut.
Lustigerweise auch diese, was du vorhin gesagt hast, diese Hub Welt da in der Dämonenanlage, das hat mich total erinnert an die Festung im vierten Akt von Diablo 2. War einfach vom Design her und auch weil es halt so aufgebaut ist, dass du halt, du hast da Händler, ja, du gehst, kannst da mit denen, dann hast du ein Stadtportal, ja, du kannst dich jederzeit von deinem Level wieder zurück in diese Hub-Welt transportieren und das hat mich sofort an Diablo 2 erinnert alles. Und dann gibt's eben diese ganzen, man findet halt jede Menge Loot, einerseits halt Waffen, wie du meinst, ja, es gibt ja, ich glaube 70, ja, sowas Waffen sind.
Die gibt's
dann
manchmal so als Belohnung in Nebenquests
oder
so am Endgegner kriegst du
eine. Oder manchmal findet man sie auch bei tatsächlich bei irgendwie bei Gegnern so, wenn die Chance hoch genug ist. Und dann gibt's halt jede Menge so, ja, Edelsteine sind das, glaube ich. Und die setzt man eben ein, wie du meinst, um zum Beispiel um diesen Geschütz umzubauen oder auch einfach um mehr Feuerschaden zu machen oder mehr Eisschaden und so weiter und so
fort. Sehr Diablo-Arc.
Ja, weil die Gegner haben dann auch bestimmte Resistenzen und sind eher trefferanfällig für den und den Schaden. Und das ist schon cool. Also, weil da, was ja Shooter eher haben, dass man sich dann irgendwann auf seine Lieblingswaffe festlegt, ja, oder man nutzt halt jetzt die jetzt gerade Munition hat und so. Und hier ist es tatsächlich so, du baust hier so dein Lieblingsarsenal zusammen und auch selbst wenn du eine Waffe hast, die du ganz am Anfang gefunden hast, die kann später immer noch cool sein, weil du dann ein bestimmtes Juwel gefunden hast, das die wieder ganz toll macht.
Ja.
Und so hast du immer was zu tun. Für mich teilweise persönlich war es ein bisschen zu viel,
tatsächlich. Ich wollte gerade sagen,
ja. Findest auch sehr viel Schrott dann, selbst später noch oder wenn du auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst. Da ist so das Balancing nicht so ganz perfekt. Also es ist, man merkt schon, es sind keine Blizzard-Leute, die daran arbeiten.
Im wahrsten Sinne, es passt zur Tonalität des Spiels, die scheißen dich zu mit diesen Upgrades. Wirklich. Also es ist so unfassbar viel, was du da findest. Und das ist genau das, da ist keiner hingegangen und hat Feinschliff betrieben. Die kacken dich so zu mit diesen Upgrades. Ja. Und du findest so viel Schrott auch dazwischen. Du kannst zwar dann im Menü sortieren nach Qualität und nach, ob die gut sind oder nicht, aber du hast halt so viel davon. Ich habe auch aufgehört, die zu verkaufen, weil das überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Du brauchst eigentlich auch gar kein Geld. Du findest so viel. Du kannst natürlich auch neue Waffen kaufen, aber wenn du die ganz normale Kampagne spielst, die ungefähr so 12-15 Stunden oder sowas dauert, dann bist du erstmal quasi durch die Story durch, aber da hört das Spiel halt noch lange nicht auf, weil es ist wirklich Diablo-artig, egal ob du im Singleplayer spielst, ob du im Multiplayer spielst, also du kannst das ganze Spiel, die ganze Kampagne, jede Mission im bis zu vierer Koop spielen. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Es ist ein Charakter, egal ob du Singleplayer oder Multiplayer spielst. Ja, egal ob du dann zu einem Level einsteigst bei einem Freund, spielst du mit deinem Charakter weiter. Der kann bei dir reinkommen. Du kannst sagen, ich öffne mein Spiel jetzt für Public. Dann kommen irgendwelche Leute aus dem Internet bei dir mit rein. Du kannst sagen, nur Freunde sollen kommen. Es ist alles ein Charakter, alles ein Fortschritt. Du hast immer deinen Lo Wang. Und jeder spielt halt seinen Lo Wang und die Koop-Spieler sind dann so Ninjas, so Begleiter. Also wirklich gut gemacht, weil genau so muss es sein, finde ich. Ja, du spielst und dann sagt einer, hey, ich komme mit rein, okay, dann spielen wir eine Runde. Und dadurch, dass jeder seinen Lo Wang und seinen Charakter hat und seine Waffen-Upgrades, ist es noch Diablo-artiger, weil du halt immer, es lohnt sich immer, egal auch, manchmal, es gibt ja so Koop-Spiele, was weiß ich, wenn wir jetzt Gears of War zum Beispiel spielen, ja, dann bin ich halt schon an Punkt XY und wenn ich jetzt mit dir spielen würde, dann muss ich mich halt entscheiden, okay, spiele ich jetzt meine Kampagne weiter, okay, nee, ich will mit dir spielen, also gehe ich halt immer noch mal 3 Stunden zurück, bringt mir aber so gesehen keinen Fortschritt. Und hier ist es wirklich geil, weil du immer was dazu kriegst und du findest halt auch noch Sachen, die dir was bringen, auch wenn du schon irgendwie das Spiel dreimal durch hast und du kommst bei mir als Noob mit rein, findest du trotzdem noch gute Sachen. Und das ist dann wieder das Positive daran, man findet nur einfach zu viel. Also ich habe gar keinen Bock mehr gehabt, dann das ganze Zeug aufzuheben. Außer man findet halt mal wieder eine neue Waffe. Das ist dann schon sehr cool. Ich hätte gern so eine Komfortfunktion gehabt, dass ich einfach sag, hier, die Waffe, die möchte ich haben, bau mir doch einfach das Bestmöglichste ein, so wie bei Final Fantasy oder so. Ja, dass man einfach sagt, okay, die haben ja alle immer so plus 3% Resistenz, bla bla bla, plus 5% Feuerschaden und so weiter. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Komfortfunktionen gewünscht, um nicht alles händisch da einbauen zu müssen, weil wenn man da keinen Bock drauf hat, dann hat man halt gewisse Nachteile so ein bisschen.
Ja, gerade die Menüs, da hätte durchaus noch Feinschliff, hätte da noch reinkommen können. Ja. Einfach auch mit dem, dass du ja zum Beispiel deine so Sachen als Junk, als Abfall markierst, aber musst du dann beim Händler trotzdem jeweils einzeln verkaufen. Warum man da nicht sagen kann, allen Junk verkaufen bitte, ja. Mhm. Seltsam. Aber was mich noch persönlich am Spiel jetzt so ein bisschen stört, also wo ich sage, na gut, macht viel Spaß und so, aber es ist halt nicht der Oberhit für mich persönlich, war einfach das Level-Design. Also du sagst zwar, es sind sehr große Levels, hast recht, ja, einfach auch, weil du ja mit 4 Leuten da durchgehen kannst, dann muss ja auch in der Breite
Platz
auch
sein,
Platz sein. Ja. aber es hat halt überhaupt nicht irgendwo was Handgefertigtes, so ein Gefühl. Also mal ab und zu so ein Bosskampf vielleicht mal oder so, aber was mich ja bei Doom fand ich zum Beispiel dieses Jahr sehr, sehr, sehr gut. Also ganz toller Shooter. Und was ich da toll fand, war, das hatte auch dieses Retro-Gefühl und auch diese Geschwindigkeit und so und diese Martialität, ja, dass du die Leute auseinanderreißt, die Dämonen. Aber da war immer der Designer dahinter, ja, und der hat gesagt, okay, wir stellen den Gegner dahin, den dahin, wir bauen coole Situationen. Und hier ist es halt, der Level wird einfach teilweise auch zufällig generiert.
Nee, immer.
Ja. Ja, und irgendwie Gegner reingestopft und rennst da halt hin und machst sie kaputt. Aber da ist halt keine Finesse dabei, weißt du? Also einfach nur, ja, da hätte auch einer einfach so mit so einer, ja, hätte eine die Hand greift in die Monsterkiste und schüttet die da drüber aus.
Ja, ja.
Und das wäre schon noch besser gegangen, vor allem, weil du auch bei diesen ganzen, es gibt ja diese Nebenmissionen und so, da kommst du ja auch wieder zurück in Areale, die du eigentlich schon kennst und schon zigmal rumgelaufen bist. Und da hätte ich mir tatsächlich sogar mehr Zufall. Also wenn man schon dieses Zufallselement hat, dann warum da nicht noch mehr Zufall mal reinpacken? So, weil gefühlt habe ich echt nur so 5 unterschiedliche Levels gehabt. Also
ist so ein bisschen das No Man's Sky Problem. Also die Idee ist eigentlich geil, dass es zufällig generiert ist aus handgecrafteten Versatzstücken. Also eigentlich wie bei Torchlight oder so, ja? Dass man sagt, wirklich, das sieht handgemacht aus, der Level, aber wie du gesagt hast, er sieht halt nur so aus, weil wenn du dann durchläufst, der Vorteil ist eben dadurch, dass du es wie in Diablo spielen kannst und immer wieder auch weiterspielst, neuen Schwierigkeitsgrad auswählst, höheren Schwierigkeitsgrad, dann findest du auch bessere Loot. Dadurch werden die Level so gesehen erstmal nicht langweilig, weil du nicht weißt, an welcher Ecke ist jetzt welches Monster und welche Kiste. Ja. Also auch alles wie bei Diablo. Aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, es kommt einem immer so bekannt vor, weil diese Versatzstücke sind halt wirklich immer gleich. Da ist immer dieses Tor, immer der Torbogen, da hinten sind immer dieses Waldstück und so weiter. Und natürlich ist die Kiste dann mal woanders, aber es ist dann irgendwann auch so beliebig. Also wie du gesagt hast, es entstehen nicht so diese markanten Momente, wo man irgendwie mal vielleicht so ein Nadelöhr hat, wo dann die Monster kommen und dich irgendwie einsperren oder so. Es kann mal passieren, dass solche coolen Situationen entstehen, aber die sind halt rar gesät und wirklich halt auch sehr zufällig. Und im Endeffekt muss man schon sagen, dieser Zufallsfaktor sorgt dafür, dass dann doch wieder alles eigentlich so gausche Normalverteilung relativ gleich aussieht und sich gleich anfühlt, ja. Aber für den Multiplayer ist es natürlich sinnvoll,
das so zu machen. Ja, logisch. Also auch gerade, ich bin jetzt auch nicht so einer, der jetzt zigmal Sachen spielt, ja, und gerade bei sowas, so Diablo und so weiter fort, da reicht's mir meistens, wenn ich einmal oder jede Klasse mal oder sowas oder vielleicht nochmal einmal drauf spielen. Und bei Shadow Warrior 2 habe ich jetzt auch nicht, ich warte tatsächlich jetzt, die Entwickler sind ja ziemlich aktiv, sage ich mal, auch mit Post-Launch-Support und haben da jetzt schon ein paar Patches gemacht. Es gibt jetzt soll jetzt noch einer kommen, glaube ich. Und da bin ich halt einfach mal gespannt, ob sie da jetzt noch mehr, ja, es gibt ja schon, glaube ich, jetzt eine neue Währung, die man dann findet und dann kann man noch bessere Runen bauen und so. Und das ist schon ganz nett. Also vielleicht in ein paar Monaten gehe ich dann einfach nochmal zurück mit meinem alten Charakter und level den da noch ein bisschen auf. Weil man kann ja auch, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, es gibt ja auch Erfahrungspunkte für den, wenn du Gegner besiegst. Mhm. Also man steigt ja auch noch im Level auf und kann dann noch neue Fähigkeiten erlernen. Und das ist natürlich auch irre motivierend, genau wie bei Diablo. Einfach immer mehr. Und diese Fähigkeiten sind auch sehr cool, finde ich. Gerade es gibt so ein paar magische Tricks, die er so drauf hat. Selbstheilung und man kann Gegner so ein bisschen aufspießen.
Das Chi, da kommt der asiatische Charakter
durch.
Kannst du so Stacheln aus dem Boden emporsteigen lassen, um sie so ein bisschen zu fesseln. Und die sind vor allem in höheren Schwierigkeitsgraden, wenn die Gegner auch ganz viele verschiedene Resistenzen haben und so, dann Also da kriegt das Spiel auch schon nochmal einen anderen Charakter, wenn man im höchsten Schwierigkeitsgrad zu viert durchrennt und auch die Schwierigkeit auf 4 Spieler stellt, das ist schon echt knallhart. Also da musst du dann wirklich gezielt auch dich vorher absprechen. Du kannst diese Runen ja jederzeit umbauen, aber da musst du halt auch wirklich drauf achten. Der eine nimmt eine Eiswaffe mit, der andere eine Feuerwaffe, weißt du, so wegen diesen Resistenzen, damit man da auch entsprechend wechseln kann. Und das Spiel begrenzt dich da aber auch nicht. Du kannst halt auch während des Kampfes jederzeit wieder die Waffen aus dem Arsenal wechseln. Du musst nicht in den Hub zurück. Du kannst jederzeit diese Gems, also diese Upgrades irgendwie umbauen und ändern. Das ist schon wirklich sehr cool. Aber es ist dann eher wirklich für absolute Fans. Also das ist dann gar nicht mehr so casual, sondern das ist dann wirklich für, wenn man sich da voll reinknien will. Und diese Upgrades, die findet man halt eben auch, gell? Also diese Charakter-Upgrades, diese Level-Upgrades. Mhm.
Stimmt, ja, das fand ich auch eine ganz nette Idee eigentlich, dass du nicht nur diese Skills so, dir erkaufen oder ja, du kannst sie, glaube ich, sogar kaufen beim Händler und dann auch noch finden und so. Eigentlich mal eine nette Idee im Gegensatz zu, wir haben diesen Talentbaum, der ist jetzt fertig, ja, und da kannst du nur deine Punkte reinbauen, sondern du findest auch mal einen als Belohnung.
Nett. Ja, und vor allem die Nahkampfgeschichten, die haben es mir angetan. Also ich finde Nahkampf in First-Person-Shootern ist oft irgendwie kacke. Und in Shadow Warrior 2 ist es so befriedigend. Ich bin fast die ganze Zeit eigentlich nur mit den unterschiedlichen Schwertern rumgerannt. Also mit dem Katana da durchzuslicen. Und dann gibt's auch noch so Fernkampfschwerter, die dann so Laserstrahlen nach dem Zuschlagen macht's eine Laserwelle, die so noch so nach vorne ballert. Das heißt, du kannst sowohl, wenn du dich auf den Feind zurennst, mit dieser Laserwaffe quasi, mit diesem Laserschwert schon schießen. Und wenn du aber nah dran bist, dann noch ein bisschen Kebab irgendwie machen aus den Gegnern. Ja, so fühlt sich's doch an, oder? So
zack, 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 zack. Ja, natürlich. Ein kleines Stückchen schneiden. Dieses Kettensägenschwert noch
gemacht. Ja, saugeil.
Das ist ja, also das war für mich so mit das Beste, ne? Also, ja, alle unter 18-Jährigen bitte mal weghören, aber das Shadow Warrior 2 ist natürlich auch unglaublich blutig, wir haben es schon ein bisschen darauf angesprochen und das macht ja auch irgendwo Spaß, ne? Also wenn es natürlich alles virtuell ist, ja, nicht im echten Leben, aber
ja, so. Ja, das sind ja keine menschlichen Gegner, ja,
das macht es genau, das ist, na, besser. Beziehungsweise es gibt auch menschliche Gegner, die darfst du auch zersägen in alle Einzelteile.
Aber die sind doch auch immer so Androiden und so, oder? Ja, gut, es gibt diese Yakuza,
Yakuza-Typen, genau. Und auf jeden Fall, ja, es ist natürlich, hat jetzt auch nicht so wirklich ein anderes Spiel, wo man wirklich du kannst ja auch dann mit der Maus, kannst du wirklich bestimmen, wie du da lang sägst, ja, du kannst die richtig so, dir da dein eigenes Stück Yakuza-Gegner raussägen,
rausschnitzen. Dein Lieblingsstück.
Ja, ich hätte gern einen halben Arm und drei Zehen, bitte. Ja, und das mal ist natürlich schon geil, also das kommt wieder mit zu dieser Rasanz und diesem Flow einfach, den das Spiel sehr, sehr gut beherrscht.
Und es hat halt sogar so Nahkampf-Moves. Also du kannst dann so mit so Tastenkombinationen zum Beispiel auch sagen, mit meinem Katana drehe ich mich einmal im Kreis und treffe alle Gegner, die um mich rumstehen. Oder ich steche so zu und lade den Stoß noch vorher auf. Da ist sehr viel Vielfalt drin und sehr viel spielerische Varianz. Also das hat mich echt überrascht, weil dieser Nahkampf oft ja wirklich nur so Button-Mashing ist.
Ja, es ist nicht und so Skyrim-mäßig, was ja, das wäre das Button-Mashing oder ja, drei verschiedene Attacken und ein bisschen langweilig alles, sondern erinnert so ein bisschen an ein anderes Spiel aus Polen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir darüber reden dürfen ja bei dir, aber da gab es ein indiziertes Zombie-Spiel auf einer Insel. Das hatte das gemacht sogar noch ein bisschen komplexer, wo du ja wirklich mit der Maus dann quasi die Richtung noch mehr bestimmt hast, noch freier, wo das ja die Machete quasi hin geführt wird und so. Und so ähnlich macht das Shadow Warrior 2 auch und macht das ganz fantastisch.
Sehr, sehr cool. Und die Waffenvielfalt ist wirklich groß. Also man kriegt nicht einfach nur drei verschiedene Pumpguns und Sniper, sondern es gibt diese klassischen Kategorien, Nahkampfschwert, Kettensägen und so weiter, Pumpgun, Sniper, aber die unterscheiden sich in sich nochmal wirklich extrem. Also du findest bei einer Sniper eine ganz normale Sniper bis hin zu so einem Steampunk-Gewehr, was dann mit Dampf betrieben ist und auch wirklich so mit so Verzierungen und so kleinen Zahnrädchen irgendwie drauf ist und allein auch die Pumpguns, die sind dann irgendwelche Dämonen, so fleischige Waffen findest du dann und also wirklich sehr, sehr unterschiedlich und die verhalten sich auch komplett unterschiedlich. Ja. Also das hat mich wirklich erstaunt, dass sie bei diesen 70 Waffen so eine große Vielfalt drin haben.
Ja, ich hatte echt fast am meisten Spaß mit diesen, ja, ich sag mal, dieser Sniper-Kategorie, wo es dann auch so Bogen gab, ja, mit dem du kannst da tatsächlich auch, wenn du willst, kannst du da so schleichen vorgehen und die Leute mit dem Bogen erschießen, ohne dass
du es merkst. Ja, genau.
War ein bisschen Stealth-mäßig oder so eine Gauss-Knarre, die dann auch so ganz cool nachlädt, indem man das so einmal rumwirbelt und so. Das fand ich schon sehr spaßig, ja.
Also nach Doom würde ich sagen, auf jeden Fall einer der geilsten Shooter dieses Jahres,
ja.
Wenn man auf diese Art von Shooter steht. Ich meine, es fühlt sich natürlich komplett anders an als jetzt so eine Achterbahnfahrt wie Call of Duty und Battlefield, aber wenn man da genau darauf Bock hat, so eine Mischung aus Doom. Ich finde, Shadow Warrior 2 ist das, was Duke Nukem Forever hätte werden müssen.
Ja, das ist eine gute Idee, ja. Also das könnte man so stehen lassen.
So altes Oldschool-Feeling vom Shooter, aber es fühlt sich trotzdem nicht alt an. Also es bringt nur so diese positiven Aspekte, genau, die man von früher mochte, bringt es einfach gut transportiert und die Idee, das so ein bisschen wie ein Diablo zu machen, fand ich echt gut gelungen. Also ich hoffe, dass die weitermachen. Das Studio hat da jetzt auch einen großen Erfolg mit. Also hat, wie du schon gesagt hast, hat wahnsinnig gute Kritiken bekommen, verkauft sich wahnsinnig gut, ist ein Indie-Publisher ja auch, kam bei Devolver raus, also die freuen sich auch ein Loch im Bauch. Passt sehr gut zu Shadow Warrior, Loch im Bauch. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir da Shadow Warrior 3 oder ein DLC-Paket oder irgendwas wird da auf jeden Fall kommen, wie du schon gesagt hast. Die sind auch post-Launch sehr aktiv und hat eine große Fangemeinde jetzt bekommen. Und schönes, gutes Studio, die sollen da ruhig weiter dranbleiben an den Shooter-Mechaniken.
Ja, auf jeden Fall. Sollen halt noch ein paar, vielleicht doch mal einen guten Autor sich engagieren oder einfach mal da versuchen, tatsächlich mal, wenn sie eine coole Story erzählen, wäre ja auch schön. Also würde mich jetzt nicht stören beim Metzeln, ja, wenn dann auch mal was.
Nee, passt jetzt nicht zu Shadow Warrior, aber
für einen
anderen gibt ja auch noch ein paar andere Themen, genau. Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Shadow Warrior 2 PC-Version, Xbox One und PS4-Version kommt, haben wir gesagt. Und hat auch nicht so hohe Ansprüche an die Hardware, oder? Vielleicht kannst du
da noch was sagen. Das kann man vielleicht noch sagen. Wir haben ja schon gesagt, die Technik ist eigentlich ziemlich gut und es läuft halt sehr, sehr flüssig. Wenn man jetzt vergleicht mit so einem, was jetzt gerade natürlich problematisch ist, Dishonored 2 zum Beispiel auf PC. Und da ist es ja ein Segen dagegen. Also Shadow Warrior 2 hat recht geringe Ansprüche, sieht selbst auf niedrigen Details immer noch okay aus und läuft.
Lief auf meiner 79, glaube ich, in höchsten Einstellungen.
Ja, genau. Ja. Und man hat einfach, darauf setzt das Spiel auch, dass du eine sehr hohe Framerate hast und es werden sehr viele Gegner gleichzeitig dargestellt und dann muss das halt auch richtig laufen. Ne? Und das tut es einfach, dass die Engine wirklich deutlich gut optimiert, ja.
Gut, den Testbericht bei PC Games, den hast du geschrieben, den verlinken wir natürlich, kann man da mal reinklicken. Dann danke ich dir für den Besuch, gerne wieder. Ja,
vielen Dank für die Einladung und ich würde höchstens nochmal an die lieben Hörer sagen, hört euch ja auch mal, man braucht ja nicht nur einen Podcast, ja, man kann ja auch den PC Games Podcast anhören, nebenbei, ja, der kommt dann auch nicht morgens, sondern nachmittags, am Freitag immer, da hört ihr mich auf jeden Fall auch mal.
Und genau, ihr seid ja auch immer in den iTunes-Charts immer relativ oben mit dabei. Auch schon ein kleiner Traditionspodcast.
Ja, unbedingt. 300, ich glaube 60 haben wir jetzt inzwischen, 360 Folgen. Schon ganz ordentlich.
Einmal die Woche, oder?
Genau.
Und ist so ein klassischer Redaktionspodcast, also wo ihr aus der Redaktion
in
unterschiedlichen Teambesetzungen zusammensitzt und über die Woche redet.
Ja, eigentlich genau wie hier, nur dass wir halt nicht monothematisch sind, sondern wir machen dann mehrere Themen pro Woche und beantworten auch die Hörerfragen, weil denen brennt immer irgendwas unter den Nägeln, was sie wissen wollen von uns.
Wunderbar. Gut, und wenn ihr dann gerade schon bei iTunes seid, dann denkt natürlich auch an die Sternewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Es hilft uns immer sehr, oben in den Charts zu bleiben, auch wenn kein Mensch diese Charts versteht bei iTunes. Aber Sternchen und Textwertungen sind da sehr, 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 sehr hilfreich. Also wirklich gerne mal vorbeischauen bei iTunes und uns bewerten. Da würden wir uns freuen, natürlich gerne auch PC Games abonnieren und dann verweisen wir auf morgen. Bleibt uns gewogen und wenn ihr wollt, unterstützt uns bei Patreon, patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen, damit wir das noch lange, lange weitermachen können. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, Peter.